Habt ihr schon mal von dem Begriff Weltschmerz gehört? Man hört, es ist ein deutscher Begriff, ein sogenannter Germanismus, und der ist in vielen Sprachen verbreitet, unter anderem im Dänischen, Englischen, Spanischen, Portugiesischen, Französischen. Früher vor meinem Glauben, sehr weit zurück, da gab es immer eine tiefe Sehnsucht in mir. Und da gab es so eine Phase in meinem Leben, so mit Anfang 20, da habe ich mich intensiv mit Dichtern auseinandergesetzt und auch sehr dafür interessiert und beschäftigt. Dichter wie Goethe, Schiller und Co. Ja, ich interessierte mich für die Weimarer Klassik, für die Epoche der Romantik, für Melancholie, Poesie, Gedichte, Kunst, diese ganze Bandbreite. Und da ist mir eben auch dieser Begriff Weltschmerz begegnet. Und es ist jetzt egal, wie genau du diesen Begriff Weltschmerz definierst, was der Duden sagt. Weltschmerz, das hat mit Traurigkeit zu tun, mit Melancholie gegenüber der Welt. Man ist all den schlimmen Dingen ausgesetzt, man bekommt sie mit, ja, und man ist verzweifelt, man resigniert. Ja, und dazu kommt die traurige Erkenntnis, dieser Schmerz, den man fast körperlich spüren kann, dass all das Schöne, was wir kennen, ja, das geht irgendwann zugrunde, das ist vergänglich. Das kann uns ganz schön niederschlagen. Weltschmerz ist eine Traurigkeit, eine Verzweiflung, dass wir so wenig manchmal ausrichten können in dieser großen, weiten Welt, dass wir einfach nicht gut genug sind. Ja, und gleichzeitig steckt aber auch in diesem Begriff, in dieser Thematik eine Sehnsucht drin, nach irgendetwas in dieser Welt, was uns Frieden und ein inneres Zuhause schenkt. Ja, bei all diesem Schrecken, der so passiert. Und die Poeten, die Dichter, die haben natürlich auch gesucht in Literatur, Kunst, Ästhetik, Musik. Man sagte Wein, Weib und Gesang. Ja, aber all das geht zugrunde und ist vergänglich. Oh nein, wie furchtbar, wie schwer ist mir mein Herz. Ja, wie dankbar bin ich aber doch, vor einigen Jahren diesen tiefen inneren Frieden in Jesus Christus gefunden zu haben. Wie schön ist es, jemanden zu folgen, der von sich selber sagt: Kommt her zu mir, wenn ihr müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Beim Beschäftigen mit der heutigen Bibelstelle aus der Offenbarung musste ich an eine gewisse innere Spannung denken, die mir seit ein paar Wochen immer mal wieder so bewusst wird im Alltag. Ich selber, ich brenne für Jesus, ich bin begeistert für ihn. Ich möchte auch immer Feuer und Flamme für den Herrn sein. Doch manchmal habe ich das Gefühl, ich bin nur ein kleines Teelicht, das beim kleinsten Windhauch auszugehen droht. Und ich frage mich, brenne ich wirklich für den Herrn oder bin ich eher so lauwarm? Im Vergleich zu anderen Christen weltweit, die wirklich verfolgt werden, weil sie glauben, haben wir es hier in Deutschland eigentlich gut, unseren Glauben auszuleben. Und da bekomme ich es manchmal im Alltag einfach nicht hin, darüber mit anderen zu reden. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Echt jetzt? Ernsthaft? Folge ich dem Herrn oder will ich Menschen gefallen? Der Glaube darf doch schon etwas kosten, oder nicht? Was kostet er mich selber? Bei all diesen Gedanken sage ich mir: Marcel, wach auf. Es kann zu jeder Zeit ein Moment kommen, wo ich nach Jesus Vorbild handeln und reden kann. Also sei bereit. Ich möchte ein Glaubensvorbild für meine Frau und für meine Tochter sein. Ich möchte ihnen einen ehrlichen, authentischen Glauben vorleben. Ich möchte stark sein, glaubensstark, felsenfest. Und manchmal fühle ich mich so schwach. Ja, da geht doch glaubensmäßig mehr, oder nicht? Kommen dir solche Gedanken auch bekannt vor? Vielleicht habt ihr die manchmal. Da hilft doch einfach nur noch beten, nicht wahr? Ja, aber selbst dazu fehlen mir manchmal die Worte. Dann bin ich da so: Ach Jesus, was soll ich dir denn sagen? Du kennst mich besser. Ja, und dann plötzlich erfüllt mich auf einmal etwas, was ich am ehesten mit einer Umarmung beschreiben kann. Ich meine jetzt nicht so ein Hi, ich meine so eine richtige Umarmung, ne? Und das ist so, als wenn der Herr mich wirklich umarmt als Antwort. Und diese Gedanken, die dich da lähmen manchmal, die dich vom Herrn fernhalten wollen, die dir vielleicht auch sagen wollen, du glaubst nicht genug, die kommen immer mal wieder. Die sind auch manchmal noch da, wenn man betet. Aber bei einem ernsthaften Gebet vom Herzen wird es erträglicher. Und mir wird dann wieder bewusst, wer mit mir durch all das geht. Und dann erinnere ich mich manchmal, wie ich gläubig wurde, was der Herr alles in meinem Leben getan hat. Und das ist so wunderschön und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Wenn du dich noch nicht mit Jesus Christus beschäftigt hast, tu das. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Rolands Predigt und wünsche dir dazu Gottes Segen.
Guten Morgen. Ich gehöre hier zur Gemeinde und der Ben hat vor 2 Wochen angefangen, eine Predigtreihe in der Offenbarung: Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Rosamunde Pilcher ist euch bekannt, oder? Das ist meine erste Assoziation gewesen, meine erste Reaktion auf diese Formulierung: Ende gut, alles gut. Und ich mag Rosamunde Pilcher Filme überhaupt nicht. Ich mag eher Actionfilme. Wir müssen zu Hause dann immer mal klären, gibt es heute einen Rosamunde Pilcher Film oder gibt es einen Actionfilm? Und wir gucken da immer mal nach einem guten Ausgleich. Ende gut, alles gut. Das ist für mich das, was dabei aufschwappt, wenn ich diese Formulierung höre: Ende gut, alles gut. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann stimmt das auch nicht immer. Aber was, glaube ich, mit dieser Formulierung ja gemeint ist, ist mal nicht nur vom Anfang und von der Mitte her zu schauen, sondern mal vom Ende her zu schauen. Ich nehme euch mal mit hinein in die erste Folie vom letzten Sonntag, dann seid ihr nochmal informiert. Ben hat uns die ersten 4 Gemeinden vorgestellt aus der Offenbarung, sagt, das Kennzeichen in Ephesus war ihre Härte. In Smyrna, das war ihre Mutlosigkeit, in Pergamon, das war ihre Anpassung und in Thyatira ihre Unklarheit. Heute kommen 3 weitere hinzu und ich habe sie überschrieben: in Smyrna, das war das Kennzeichen der Mutlosigkeit, in Pergamon Anpassung und in Thyatira in Philadelphia war es ein kleines Licht, in Sardes war es Sein und Schein und in Laodicea, ich habe das mal beschrieben, die wohltemperierte Gemeinde. Mehr dazu nachher. Da habt ihr einfach mal so einen Überblick und wisst also, wo wir weitermachen. Die Adressaten sind ja die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Also diese Region stellt so heute das westliche Drittel der Türkei dar. Es sind einzelne Sendscheiben, an die die ganze Offenbarung geht. Es handelt sich also um wirkliche Zustände in der Gemeinde. Und immer verbunden mit der Beschreibung, was gelingt gerade, was läuft und was ist auf alle Fälle noch verbesserungswürdig. Und die Frage ist ja, wenn wir uns das anschauen gemeinsam, inwiefern haben diese Sendschreiben etwas mit uns zu tun? Für uns als Gemeinde? Haben sie eine Bedeutung? Was haben sie uns als Gemeinde heute zu sagen? Und Ben hatte letzte Woche hier einen Spiegel stehen. Und der Spiegel ist eine Erinnerung daran, was man im Spiegelbild sieht, das ist eigentlich untrüglich. Also ich gehe davon aus, ob Mann oder Frau, wir standen heute alle Morgen schon mal vor dem Spiegel. Ich werde euch heute nicht fragen, wie es euch dabei ging, aber wir standen schon mal vor dem Spiegel und was wir da sehen, das ist untrüglich, das ist also wahr. Der Spiegel ist also ein sogenanntes Spiegelbild dessen, was mein Leben ausmacht und das sollte dieses Spiegelbild auch zeigen. Was das Spiegelbild mir zeigt, das ist eigentlich nicht zu widerlegen. Zunächst trifft ja das Wort Gottes immer in eine ganz bestimmte Situation und Zeit hinein, für die das Verstehen der Botschaft sehr hilfreich ist und die Zeitumstände, die hat uns Ben erklärt. Weil aber das Wort Gottes ewig bleibt, wird es auch zu einer Botschaft für uns heute. Also was will Gott uns heute damit sagen? Ich mache es so, dass ich immer die Verse euch anzeige, also Kapitel 3, 1 bis 6, aber nur ausgewählte Verse lese, weil es unheimlich viel ist. Und dann bei der zweiten Gemeinde das gleiche und bei der dritten auch. Also schauen wir uns zunächst Sardes an. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Und ich habe ja in der ersten Folie die Zustandsbeschreibung der Gemeinde überschrieben mit Schein und Sein. Schein und Sein. Und es wird Ihnen zunächst gesagt, ihr habt am Anfang ganz bereitwillig, so wie es Marcel auch ganz persönlich beschrieben hat, das Evangelium aufgenommen. Und es gibt ein paar wenige unter euch, die tun es heute noch. Es gibt ein paar wenige Treue in der Gemeinde, die tun es nach wie vor. Aber im Großen und Ganzen richtet sich die Gemeinde nicht mehr nach seinem Wort. Das Trachten nach dem Reich Gottes, sagt Johannes, steht nicht mehr über allem. Das Beten, das Bibellesen, der Gottesdienstbesuch werden komplett vernachlässigt. Es gibt auch immer nachvollziehbare Gründe dafür. Die persönliche Orientierung kommt zuerst lieber aus dem Zeitgeist als aus dem Hören des Wortes Gottes. Die Prioritäten werden falsch gesetzt, also das, was eigentlich eine Reihenfolge braucht. Es ist so etwas wie ein geistlicher Schlafzustand. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich finde dieses Bild sehr, sehr schön. In Südfrankreich, in Avignon, steht diese halbfertige Brücke tatsächlich noch. Sie sollte über die Rhön führen, diese Brücke. Im Mittelalter hat man begonnen, sie zu bauen, aber sie ist im Grunde genommen nie fertig geworden. Damals war auf dem linken Ufer das Kaiserreich, das Heilige Reich Deutscher Nation, und auf dem rechten Rhönufer lag das Königreich Frankreich. Und weil die beiden Reiche nie zusammengefunden haben, blieb die Brücke bis auf den heutigen Tag unvollendet. Also was einmal mit ganzer Kraft und einem klaren Ziel angefangen wurde, blieb auf halber Strecke. Es wurde nicht zu Ende gebracht. Es sieht schön aus, imposant, aber im Grunde genommen eine halbe Brücke ist eigentlich ein ganzer Unsinn. Oder wem nützt sie eigentlich? In unserem Fall hat die Zeitgeschichte geschrieben, bis heute kommen viele Touristen und schauen sich das an. Aber eine Brücke will ja etwas überbrücken, in diesem Fall die Rhön. Und ich lade euch ein, mal das Bild zu verlassen, dieses Bild, und es mal auf die eigene Beziehung zu übertragen. Auf die persönliche Beziehung zu Gott in Jesus Christus. Die Brücke ist der Weg zum Vaterhaus Gottes. Gott hat also etwas in meinem Leben angefangen, vielleicht vor einigen Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten. Und irgendwann sind wir können es gar nicht mehr genau sagen, wann, auf halber Strecke stehen geblieben. Also wir sind richtig gut losgelaufen. Irgendwann haben wir das Ziel aus den Augen verloren. Kennt ihr dieses Lied, was hier vorne steht, von Manfred Siebald? Da wird das mit anderen Worten formuliert. In diesem Lied heißt es, nimmst du mich noch einmal an? Ob es wieder werden kann, so wie damals, als ich nahe bei dir war. Was ich damals von mir stieß, als ich deine Hand verließ, wird mir erst aus meiner Ferne richtig klar. Du sollst wieder meine erste Freude, früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken vor der Nacht. Also nochmal, um diese Situation in Sardes nachzuvollziehen. Wir wissen also, dass Gott uns zum Glauben gerufen hat, dass er uns bei unserem Namen gerufen hat und dass wir sein sind. Wir haben das Eingreifen Gottes ganz konkret und hautnah erlebt. Und was für Lichter gingen uns auf, als wir das Wort Gottes gelesen haben. Welche Leidenschaft hat uns der Geist Gottes geschenkt und dadurch auch gepackt. Und irgendwann merken wir, wir treten auf der Stelle. Es gibt so ein ganz schönes Bild, was ich immer mal wieder beobachte, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ich muss schmunzeln, ihr kennt das bestimmt. Es kommt ein Läufer und der steht an der Ampel, es ist rot und der tritt weiter. Er macht das natürlich, damit er nicht kalt wird. Aber es sieht doof aus, ne? Weil man ja eigentlich läuft. Und er will sich damit warm halten. Genau das ist das Bild, was ich meine. Das heißt also, das andere Ufer ist noch da, aber es gibt einfach, es ist ein Stillstand. Wir gehen noch in den Gottesdienst jeden Sonntag. Wir gehen in den Hauskreis. Aber irgendwie haben wir den Eindruck, die Botschaft, die da gesagt wird, die erreicht unser Leben nicht mehr. Das, was ich in der Vergangenheit mit Gott erlebt habe, das bleibt in der Gegenwart aus. Vielleicht lese ich sogar noch in der Bibel. Aber irgendwie merke ich, das ist weg. Das erreicht mich nicht mehr. Vielleicht bete ich auch noch, aber ich erwarte nichts mehr. Also man könnte ein anderes Bild gebrauchen als die Brücke und sagen, der Tank ist leer und ich will eigentlich weiterfahren. Im Grunde genommen hört der Glaube ja nicht auf. hört nur auf, mein Leben zu prägen, mein Leben Gestalt zu geben. Und der Glaube, das ist ja etwas Wesentliches, was der Glaube tut, dass er mich formt, dass er mich prägt. Und ihr kennt diesen Spruch, den ihr hiervon seht, ich glaube von Peter Hane ist er: Nur wer Profil hat, hinterlässt Spuren. Also so mit abgelatschten Sohlen, das bringt nichts, das bleibt außen vor. Das heißt also, das Problem in Sardes war, dass sie hören müssen, Glaube prägt nicht mehr euren Lebensalltag. Er gestaltet nicht mehr euren Charakter, nicht mehr eure Beziehungen miteinander, nicht mehr eure Zeit, eure Schaffenskraft. Und das Fatale daran ist, und das ist schwer nachzuvollziehen, dass wir den Glauben ja nicht verloren haben, sondern er hört nur auf, meinem Leben eine Form zu geben. Ich habe ja mal einen vernünftigen Beruf gelernt, Maurer, und da musste ich öfters Gips anrühren. Und manchmal in der Eile der Zeit habe ich den Gipstopf stehen gelassen, das konnte man danach wegschmeißen, das weiß jeder, der mit Gips schon mal gearbeitet hat. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, wenn es angerührt ist, dass es in einer Form gegossen wird, dass es gebraucht wird. Wenn es hart wird, ist es nicht mehr brauchbar. Also wie angerührter Gips, der nicht in eine Modellierform gegossen wird. Die Wirkung des Heiligen Geistes, die erbete ich auch noch, aber ich erwarte sie nicht wirklich mehr. Meine Nachfolge als Jünger Jesu ist so etwas wie eine christliche Ideologie geworden. Sie spielt also nur noch im Kopf und nicht mehr in meinem Leben ab. Ich kenne durchaus die richtigen Antworten aus der Schrift, aber sie bleiben eigentlich Theorie. Ich sag mal, was nützt es, wenn ich sagen kann, du hast dieses Wort zitiert, aus, ich glaube, Matthäus 11, ist das 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Was nützt das, wenn ich sagen kann, das steht Matthäus 11, 28, und ich tue es nicht? Welchen Sinn hat das? Doch eigentlich keinen, oder? Außer ich sagen kann, es steht in Matthäus 11, 28. Aber es greift nicht in mein Leben ein. Und jetzt ist es natürlich so, dass unsere Nachfolge immer in der Gefahr steht, die erste Liebe zu verlassen. Und für mich, für meine eigene Gottesbeziehung, ist das, dass ich merke, es passiert nicht in großen und markanten Sprüngen, sondern es ist eher etwas, was schleichend ist und unauffällig, was man kaum merkt. Das war das Problem von Sardes. Mal kurz Luft holen und ich trinke was und ihr könnt euch mal schon Philadelphia anschauen. Philadelphia, Offenbarung 3, 7 bis 13 und ich lese diesen kurzen Ausschnitt. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Die Zustandsbeschreibung der Gemeinde ist ein kleines Licht. Sie hören also, wenn man das liest, an Philadelphia, dann hören Sie, ihr habt euch allein an die Worte von Jesus gehalten. Sie sind wirklich Richtschnur für euer Leben, für eure Lehre gewesen. Das lobt Jesus ausdrücklich. Und er sagt, ich kenne deine Werke, sagt er in fast jeder der sieben Gemeinden. Ich kenne auch deine geringe Kraft. Aber ich kenne auch dein Festhalten an meinem Wort, dein Bekenntnis zu mir als deinen Herrn, dein Durch- und Aushalten und wie andere auch falsch über dich reden, dich schlecht und klein machen. Ich weiß, sagt Jesus, ich weiß es. Und auch das hat Marcel ja gesagt. Es ist ja nicht so, wenn wir beten, dass wir Gott erstmal informieren, wie es so in unserem Leben aussieht. Das ist ja schon längst klar. Was wir tun, ist, wir formulieren das nochmal mit eigenen Worten. Ihre Gefährdung ist wahrscheinlich ihre kleine Kraft. Wir sagen das ja manchmal so umgangssprachlich, du bist ein kleines Licht. Es ist also eher abwertend gemeint. Aber hier ist es etwas, was Jesus ja nicht kritisiert. Eine kleine Kraft hindert ja Jesus nicht. Und die kleine Kraft, ich würde sagen, es ist weder ein Lob noch ein Tadel, sondern es ist eigentlich eine nüchterne Feststellung dessen, was die Gemeinde mit sich bringt, was ich mitbringe. Eine kleine Kraft. Und ich glaube, das Gegenteil, nämlich unsere Stärke, ist die, die uns oft im Weg steht, weil wir uns eigentlich auf uns selbst verlassen. Und gerade in Schwachheit kann Gott uns gebrauchen. Ja, Paulus sagt es mal, ihr kennt, viele von euch kennen diese Stelle aus dem Neuen Testament, wo er hört, und Paulus sagt, er hat zu mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Es gehört also, sagt Paulus, zu meinem Lebensalltag dazu, auch ein kleines Licht zu sein. Also nicht im Sinne, dass ich Minderwertigkeitskomplexe habe, sondern dass ich mit einer Begrenzung, mit einer Schwäche auch lebe. Und hier wird Paulus eigentlich mir sehr nah. Er erinnert mich daran, dass Gott mich nicht nur mit Begabungen und Talenten ausgerüstet hat. Also ich bin jemand, der leidenschaftlich gern singt, aber wirklich nicht gut. Und irgendjemand wollte mich mal ermutigen und sagt, auch Krähen singen zur Ehre Gottes. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Ermutigung war für mich. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das gehört einfach dazu, also selbst durch verschiedene Möglichkeiten, das zu lernen, wäre ich maximal mittelmäßig. Ich kann es nicht ändern. Ich habe es in der Sprache gemerkt, ich habe es bei den Sprachen gemerkt, in Russisch und in Griechisch und ähnliches mehr. Ich habe es irgendwann hinbekommen, aber es ist nicht meine Stärke. Und selbst durch unterschiedliche Möglichkeiten, es bleibt also eine kleine Kraft da vorhanden. Grenzen, die Gott mir gesetzt hat, Grenzen, die ich in besonderen Lebenssituationen sehr deutlich spüre. Körperliche Grenzen. Ich bin am Freitag nach Dessau gefahren, das sind 460 Kilometer zur Beerdigung meines Schwagers und gestern zurück und ich war einfach platt gestern Abend nach 900 Kilometern. Körperliche Grenzen, die einfach da sind. Das sind auch psychische Grenzen, die sich melden, wenn ich merke, da ist so ganz viel gerade, was ich verarbeiten muss. Und manchmal sind es auch intellektuelle Grenzen, wo ich merke, hier ist das Aufnahmevermögen eigentlich erreicht, mehr geht da nicht rein. Diese Erfahrung des kleinen Lichtes empfinden wir oft als etwas Unangenehmes. Aber dadurch, dass es hier nicht bewertet wird, würde ich es gerne mal so stehen lassen. Vielleicht kann man es auch mal ohne eine Bewertung hören, weil uns das Gefühl des kleinen Lichtes immer so etwas wie ein gewisses Ausgeliefertsein auch gibt. Und diese Erfahrung wollen wir eigentlich nicht. Wir empfinden es sogar als ein Geschenk, wenn Gott uns bewahrt. Und manchmal beten wir auch darum, dass Gott uns davor verschont. Der Alltag zeigt, dass Gott es uns nicht erspart. Weder Grenzen, noch Schmerzen, noch Enttäuschung. Und manchmal sagt er auch zu meinen Träumen nein. Und selten finden wir eine Antwort auf die Frage, warum Gott uns das zumutet. Also, die Gemeinde hört im Grunde genommen die Information und die Botschaft, wenn ihr euren Mangel realistisch seht, dann sucht ihr auch die Hilfe bei mir. Solange ihr meint, das kriegt ihr schon irgendwie hin, selber gebacken aus eigener Kraft, dann bleibt die Tür, das ist ja das Bild, das dann gebraucht wird, verschlossen. Und die kleine Kraft ist nicht eine geistliche Schwäche. Es ist tatsächlich das, was vorhanden ist, also es ist etwas vorhanden und Gott arbeitet damit. Und die Frage ist ja, kann ich mir vorstellen, dass das Reich Gottes nicht zuerst durch meinen Aktivismus gebaut wird? Dass Gott auf seine ganz stille Art und Weise baut und dass es ohne mein Zutun aufgeht. Noch eine dritte Gemeinde, die ich euch zumute heute Morgen, das ist Laodicea. Einen Auszug daraus, aus der Offenbarung. Ich weiß, wie du lebst, was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand bist du. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe auch Salbe, streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Deshalb habe ich die Zustandsbeschreibung der Gemeinde beschrieben. Sie ist eine wohltemperierte Gemeinde. Die Gemeinde sagt im Grunde genommen von sich selber, es ist eigentlich alles in Ordnung. Das erinnert mich immer an die morgendliche Frage, wenn ich zum Gottesdienst komme, und wie geht's? Es ist alles in Ordnung. Die Gemeinde sagt von sich selber, es ist alles in Ordnung. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Hochmut oder Gleichgültigkeit. Weder kalt noch warm, lauwarm, wird das geistige Leben der Gemeinde beschrieben. Also heißes oder kaltes Essen ist appetitanregend, aber bei lauwarm, da dreht sich mir auch der Magen um. Und Jakob und Wilhelm Grimm beschreiben in ihrem deutschen Wörterbuch das Wort lau interessanterweise im Hinblick auf das innere Leben des Menschen so. Sie sagen, ein lauer Mensch ist lässig, nicht feurig oder tatkräftig, ohne rechte Teilnahme oder Begeisterung. Nochmal, ein lauer Mensch ist lässig, nicht feurig oder tatkräftig, ohne rechte Teilnahme oder Begeisterung. Also ein lauer Mensch ist leidenschaftslos, der ist nicht heiß, nicht kalt, der ist weder Fisch noch Fleisch. Also eigentlich ist es undefinierbar, kaum fassbar, nicht beschreibbar, mittelmäßig, profillos. Jemand lau zu nennen, ist eigentlich ein sehr hartes Urteil. Du bist lau. Das ist noch schlimmer, als du bist kalt. Denn das, was sie tun, das tun sie träge, uninteressiert und nachlässig. Vor kurzem sagte mir jemand im Blick auf Erweckung, wir sprachen über Erweckung, und er sagte, hast du mal beobachtet, in der Kirchengeschichte und gegenwärtig, immer wenn es Erweckung gibt in einer Gemeinde, ist die Verfolgung nicht weit weg. Wollen wir weiter für Erweckung beten? Das heißt also, wir beten ja um Erweckung. Und ich glaube, auch der Widersacher weiß um eine laue Gemeindesituation. Und darum lässt er die Gemeinde einfach auch vollständig in Ruhe in Laodicea. Es gibt keine Verführung, keine Verfolgung, keine Verleugnung. Weil er sagt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Genauso will ich sie haben, lau und träge und leidenschaftslos. Aber auch für die Gemeinde in Laodicea ist noch Umkehr möglich. Das heißt also, egal, und das gilt für alle anderen 6 Gemeinden auch, wie die Situation in einer Gemeinde ist, es gibt Hoffnung, da sind wir wieder bei der Überschrift. Ende gut, alles gut. Alle 7 Sendschreiben enden mit einer sehr schönen Aussage. Es heißt immer, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lange Zeit habe ich mich immer gefragt, das ist doch eigentlich die Aufgabe des Ohres, oder zu hören. Aber hier geht es also nicht um das Hören, so wie ihr mich jetzt hört und ich euch hören kann, sondern hier geht es um das Hören, wo der Geist Gottes etwas sagt. Und unser Text in Laodicea endet mit einer sehr schönen Einladung im Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Nochmal zur Orientierung. Ephesus war das Kennzeichen ihrer Härte, in Smyrna ihrer Mutlosigkeit, in Pergamon ihrer Anpassung, in Thyatira ihrer Unklarheit, in Sardes Sein und Schein, in Philadelphia das kleine Licht und in Laodicea die wohltemperierte Gemeinde. Und was allen Gemeinden gilt, das steht in diesem Vers 20 und drückt dieses Bild aus. Es ist ein großes Bild, was ich über meinen Schreibtisch hängen habe. Ich liebe es. Es ist ein Bild von Holmen Hunt, oder Hand wird er, glaube ich, ausgesprochen, ein Maler des 19. Jahrhunderts, der malte dieses Bild und darunter steht dieses Wort. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus ist als das Licht der Welt dargestellt, wie er an der Tür steht. Und die Tür repräsentiert einmal das Leben einer Gemeinde und auch das Leben des einzelnen Menschen. Und sie zeigt, dass diese Tür ganz selten oder wahrscheinlich noch nie so richtig geöffnet worden war. Sie ist überwachsen mit Dornen und Disteln. Und Jesus klopft an, um deutlich zu machen, da will ich hineinkommen. in das Leben der Gemeinde, in die Aktivitäten der Gemeinde, in dein Leben. Und als Hollmann das Bild fertiggestellt hatte, fragt ihn jemand, haben Sie nicht einen Fehler gemacht? Er fragt zurück, was meinen Sie damit? Nun, die Tür hat gar keinen Griff. Hollmann antwortet, nein, das ist Absicht. Der Griff befindet sich auf der Innenseite. Das heißt, jede Antwort auf die Verkündigung Jesu ist immer eine Antwort, die in meiner Entscheidung liegt. Ich sitze im Gottesdienst und der Griff ist immer von innen. Für mich ist immer die Frage, was mache ich mit dieser gehörten Botschaft? Und insofern stimmt dann auch diese Überschrift, Ende gut, alles gut. Amen. Ich würde gerne auch mit uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, du kennst unser eigenes Leben. Du kennst das Leben unserer Gemeinde. Und du hältst uns letztens und heute, dass wir im Spiegel vor. Ich möchte dich herzlich bitten, dass da, wo wir merken, dass du uns und mich meinst, dass wir die Tür von innen öffnen. Dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns darauf einlassen, auf das, was du uns zu sagen hast. Und dafür danke ich dir herzlich. Amen.